Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Bedrohungs- und Angstgefühle von Menschen mit Demenz und um die reale Bedrohung durch Kriminelle. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
In schwierigen Situationen kann Humor ein Weg sein, um mit ernsten Themen umzugehen. Wird man beim Arzt mit der Diagnose Demenz konfrontiert, werden Betroffene, Angehörige und Freunde in genau so eine schwierige Situation geworfen. Der Alltag wird umgekrempelt und neue Herausforderungen entstehen. Mit ihrem Demensch-Postkartenkalender verbinden der Cartoonist Peter Geimann und der Gerontologe Prof. Dr. Thomas Klee das Thema Demenz mit Empathie, Verständnis und Humor. Jährlich greifen ihre 12 Cartoons Alltagsmomente von Menschen mit Demenz auf, beleuchten sie mit einem humorvollen Blick und bauen so Berührungsängste ab. Sie zeigen damit, dass Humor nicht nur zum Lachen da ist, sondern auch zum Nachdenken anregt und das gesellschaftliche Gespräch fördern kann. Das gemeinsame Schmunzeln entspannt, nimmt die Schärfe aus der Situation und erinnert uns daran, dass das Leben trotz Herausforderungen voller wertvoller Momente ist. Auf der Internetseite www.medhoch2-verlag.de finden Sie weitere Informationen.
Sie ist auf mich losgegangen und sie hat immer gesagt, wie konntest du nur, also du bist so ein Schwein. Es war wie ein Wahn. Sie hat ja dann auch alles versteckt, die Fernbedienung. Ich wollte ja immer, dass sie sich wenigstens noch ein bisschen gemütlich macht. Aber sie saß im Mantel mit Warnweste, ihre Handtasche umklammert auf dem Sofa und hat mich so angeschaut wie ein Tier im Käfig, das den Henker erwartet oder so. Also das war einfach nicht zu fassen. Und dann habe ich eben einfach auch gefragt, was kann ich denn da machen? Weil sie hat sich dann ihre Tasse genommen und ist immer ins Bad und hat dann, wenigstens hat sie noch ab und zu was getrunken, aber nicht das, was ich ihr hingestellt habe, sondern sie ist ins Bad gegangen und hat sich ihre Tasse mit Wasser gefüllt und alles, was ich ihr zu essen hingestellt und angeboten habe, war alles, nein, ging gar nicht.
Das ist Sabine. Sie ist die älteste von 3 Schwestern und lebt in Berlin. Ihre Schwester Antje, die mittlere, sie ist jetzt 63, hatte mit ihrem Partner ein gut gehendes Schmuckgeschäft in Nürnberg mit 13 Angestellten. 2019 verstarb ihr Partner, 2020 kam die Pandemie und damit verbunden auch die Schließung der Geschäfte.
Und plötzlich war meine Schwester eben sehr alleine. Also dann kommen dann auch wirtschaftliche Sorgen dazu. Ne? Das ist, bist nicht nur allein, sondern du machst dir ja dann auch einfach Sorgen, wie es weitergehen kann. Ich habe mitbekommen, dass meine Schwester nicht mehr weitermachen kann, dass sie Hilfe braucht, als der Franchisegeber meiner Schwester mich angerufen hat. Das war im Juni 2021 und mich gebeten hat, Antje zu helfen, den Laden wieder aufzumachen, weil Antje eben Corona-Hilfen in Anspruch genommen hatte und dadurch sich verpflichtet hatte, das Geschäft wieder zu öffnen.
Sabine ist dann zu ihrer Schwester gefahren, hat mit ihr das Geschäft wieder geöffnet, merkte aber auch, dass das eigentlich nicht mehr geht. Zunächst wurde Antje die Diagnose Depression gestellt. Ende 2022 stand dann fest, dass sie an Alzheimer erkrankt ist. Antje merkte selbst, dass sie auch den Haushalt alleine nicht mehr schafft und wollte lieber nach Berlin zu ihrer Mutter und den beiden Schwestern. Sie zog zu Sabine, was anfänglich gut lief. Sie hatten einen festen Tagesablauf, Sabine ging zur Arbeit, Antje zweimal die Woche in eine Tagespflege, den Rest der Woche hat sie die Mutter besucht.
Und ich habe dann immer abends gekocht, da hat sie sich auch total drüber gefreut. Meine Schwester hat mich im Haushalt unterstützt, sie hatte Aufgaben, sie hatte Logopädie und Ergo. Und also wir hatten so ein richtiges Programm. So ist es einfach immer gut gegangen auch, bis es dann im Dezember 2025, da habe ich dann gemerkt, dass meine Schwester Angst hat, dass sie Ängste entwickelt und ich konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe da vielleicht auch falsch reagiert. Also ich habe sie versucht zu beruhigen, aber ich habe mich gefragt, woher das kommt und konnte damit auch nicht so viel anfangen und auch wahrscheinlich auch nicht richtig umgehen. Jedenfalls sind diese Ängste so dann irgendwie umgeschlagen in Aggression gegen mich.
Antje saß nur noch in ihrem Zimmer, war sauer auf Sabine, ohne dass es einen für Sabine ersichtlichen Grund gab. Die Phasen, in der Antje aggressiv wurde, kamen immer öfter. Eine bedrückende Situation. Laura May vom Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und ihre Kolleginnen und Kollegen bekommen des Öfteren Anrufe von Angehörigen, die Ähnliches erleben und nicht weiter wissen.
Natürlich tut es weh und es ist schwer, wenn ich eben, obwohl ich es ja eigentlich alles nur gut meine, das nicht gesehen wird, sondern im Gegenteil, ich noch eins auf den Deckel kriege. Da müssen Angehörige tatsächlich auch gucken, wie gut kann ich das aushalten? Gibt es noch andere in der Familie, weil meine Mutter gerade schlecht auf mich zu sprechen ist? Ne? Auch das fragen wir dann manchmal. Gibt es noch Geschwister oder andere Familienangehörige, die vielleicht aktuellen besseren Zugang haben, dass man sich da auch so ein bisschen zurückhält, gegebenenfalls, wenn man in so einem Fokus steht, was passieren kann.
Das Thema Misstrauen, auch gegenüber engen Bezugspersonen, ist in einer bestimmten Phase der Demenz nicht selten. Laura May erklärt, was dahinter steckt.
Begründet eben darin, dass zunehmend der Überblick verloren geht, das aber nicht gesehen wird selber, sondern Schuld sind dann häufig andere und andere aus meinem nahen Umfeld. Durchaus auch diejenigen, die sich sehr eigentlich kümmern können, in so einen Fokus geraten. Du nimmst Sachen bei mir weg. Personen mit Demenz versuchen natürlich ihre Welt auch zusammenzuhalten und auch Dinge, die ihnen wichtig sind, in Sicherheit zu bringen. Und das ist eben häufig Geld oder andere Wertsachen. Und da sind sie sehr bedacht darauf, dass auch ja nicht schief geht und wegkommt. Und sie verstecken Dinge, eigentlich mit einer ganz guten Absicht, sie in Sicherheit zu bringen. Und können sich dann aber nicht mehr daran erinnern. Und dann, weil sie sich das nicht erklären können, warum das Portemonnaie jetzt eben doch nicht mehr in der Handtasche ist, werden dann nahe Angehörige beschuldigt. Das kann auch wirklich sehr dann verletzend sein, wenn ich eigentlich ganz viel nach meiner Mutter schaue und für sie einkaufen gehe und gucke, dass es ihr gut geht. Und dann komme ich da an und werde beschuldigt, irgendwie sie bestohlen zu haben. Da versuchen wir am Alzheimer-Telefon auch nochmal so ein bisschen aufzuklären, so warum passiert das, was steht dahinter und dass man eben dann möglichst nicht in so einen Streit oder in so eine Diskussion geht, sondern eher so ein bisschen Verständnis aufbringt für diese Aufregung und eher nicht in die Argumentation geht, sondern eher so, Mensch, ich merke, du bist ganz aufgeregt.
Dieses Spiegeln der Gefühle des Menschen mit Demenz, gepaart damit, die eigenen Gefühle erstmal beiseite zu lassen, ist nicht einfach, aber tatsächlich wirkungsvoll.
Entweder schafft man es, indem man auf die emotionale Ebene geht und ein bisschen aufgreift, was ich sehe. Ne? Mama, ich sehe, du bist ganz aufgeregt und ärgerlich. Und wo ist das Portemonnaie? Und wenn das Geld weg ist, ich verstehe, ne? das kann doch nicht sein. Und wenn die Mutter dann sagen kann, ja, genau, so ist es, so fühle ich mich, tritt in der Regel eine gewisse Beruhigung ein. Und die tritt eher ein, als wenn ich es versuche, meiner Mutter auszureden, dass sie das verlegt hat und dass es sicherlich irgendwo ist. Also ich muss als Angehöriger sehr genau überlegen, wie gehe ich jetzt auf sie ein, damit sich das nicht noch höher schaukelt, sondern wie kann ich die Situation ein bisschen entzerren. Und dann kann man gegebenenfalls ablenken, wenn das nicht geht, was natürlich auch passieren kann. Dann muss man vielleicht so sagen, ne, also ich glaube, ne, heute jetzt gerade irgendwie kommen wir auch nicht zueinander. Ich melde mich später wieder bei dir und sich zurückziehen aus der Situation.
Die Schulungsreihe Hilfe beim Helfen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft für Angehörige kann eine große Hilfe auch für solche Situationen sein. Unter anderem werden in mehreren Filmen alltägliche Situationen gezeigt, zum Beispiel das verschwundene Portemonnaie. und das in zwei Varianten. Die zweite zeigt, wie die Kommunikation gut laufen kann. Wenn Sie an dieser Schulungsreihe teilnehmen wollen, können Sie mehr auf den Seiten Ihrer regionalen Alzheimer-Gesellschaft erfahren. Informationen finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Die Situation in der gemeinsamen Wohnung von Sabine und Antje schaukelte sich immer weiter hoch.
Das war ja dann schon so, dass wenn ich in die Nähe ihres Zimmers kam und irgendwas bei ihr angefasst habe, dass sie so aufgesprungen ist und mir entgegengerannt kam, so als ob ich sie angreifen würde. Da habe ich dann eben einfach die 116, 117 angerufen und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich eben nicht mich versteckt habe in der Wohnung, heimlich telefoniert habe, sondern Antje hat das mitbekommen. Und während der von der Krankenkasse noch mich befragt hat, ist meine Schwester so aggressiv geworden, hat dann geschrien und hat mir den Telefonhörer aus der Hand geschlagen. Und da musste der die Polizei rufen, weil er ja davon ausgehen musste, dass da was eskaliert. Und es kam eine ganze Wanne und die haben auch ganz schön geguckt, als sie meine, ja, ich meine, wie groß ist meine Schwester? Ja, ich würde mal sagen 1,65 oder so. Und mich da gesehen haben und wir so ganz völlig eingeschüchtert uns umklammert haben. Die haben dann nur gesagt, also wir stellen hier fest, dass die froh sind, wenn wir wieder gehen. Also so war das dann erstmal beim ersten Mal. Und ich habe ja auch gehofft, das war's. Sie war ja wirklich eingeschüchtert davon. Aber das war's dann eben nicht. Es kam dann eben immer wieder. Und die ist eigentlich nicht mehr runtergekommen.
Sabine hat natürlich nach Gründen für Antjes Verhalten gesucht.
Antje konnte ja nicht mehr gut reden. Ich habe sie ja immer gefragt, was habe ich denn getan? Und ich habe mich ja auch ganz oft entschuldigt, weil ich ein schlechtes Gewissen kann man ja immer haben. Man merkt ja manchmal gar nicht, was man falsch macht. Es gibt mehrere Ursachen, glaube ich. Und eine war vielleicht auch, dass wir die Dosis des Mirtazepins, des Antidepressivums, sehr reduziert haben. Zweite Ursache könnte gewesen sein, dass Antje gemerkt hat, dass es schlechter wird, dass sie mehr Hilfe braucht als vorher. Und das meinte auch der behandelnde Arzt. Das ist auch furchtbar frustrierend, wenn man sich nicht mehr ausdrücken kann. Und ich war ja dann immer diejenige, die immer alles besser wusste. Und ich glaube, dass da auch so ein Frust entstehen kann. Und dann mein Alltag, ich arbeite noch, der mir auch einiges von mir fordert. Also ich organisiere dann alles und möchte, dass es auch alles so klappt. Und dann, ja, das kann auch überfordernd sein für mich und für Antje auch.
Mittlerweile lebt Antje in einer Demenz-WG. Das hat Sabine mit beteiligten Fachleuten so entschieden, denn es ging einfach nicht mehr.
Der Arzt hat es ganz gut zusammengefasst in dieser Sitzung, als beschlossen wurde, dass Antje jetzt in den Demenz-WG zieht. Der meinte einfach, ja, das wird wahrscheinlich so gelaufen sein, dass meine Schwester sich nicht mehr hat richtig ausdrücken können und dass ich überfordert gewesen bin und dass sich das dann hochgeschaukelt hat. Ich glaube, das war so die Essenz dessen, was er gesagt hat. Und ich denke mal, ja.
Sabine besucht ihre Schwester in der Demenz-WG 3 bis 4 Mal die Woche und sie gehen essen, ins Kino, spazieren.
Also ist sie auch jetzt gar nicht mehr sauer auf mich, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin jetzt wieder Good Guy, aber in der WG, sie kriegt auch schon dort noch so aggressive Stimmung und dann rufen die mich oft an und ich rede dann mit ihr und kann sie dann auch wieder beruhigen. Das kann ich dann jetzt wieder und ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch viel, ich lasse mich davon nicht mehr so schnell irritieren, weil ich jetzt weiß, dass ich sie da wieder runterbringen kann.
Vielen herzlichen Dank an Sabine für ihre Offenheit, die anderen Angehörigen vielleicht dabei hilft, solche Situationen einzuschätzen und sich Hilfe zu holen. Ein großes Thema am Alzheimer-Telefon ist Geld. Laura May hat es schon angedeutet. Besorgte Angehörige rufen an, weil sie eine Veränderung bemerken. Dass zum Beispiel ein Elternteil nicht mehr so sicher agiert, wie man es gewohnt ist. Vielleicht mehr Geld abhebt als sonst. Laura May erklärt, was dahinter stecken kann.
Auch das kann man sich so ein bisschen erklären. Die Demenz verursacht große Unsicherheit. Und die kann so weit gehen, dass man denkt, mein Geld ist auf der Bank nicht mehr sicher. Und ich muss es jetzt woanders in Sicherheit bringen. Oder ich vergesse auch, dass ich erst gestern 500 Euro abgehoben habe und gehe heute wieder los, um meine wöchentliche 500-Euro-Ration, sag ich mal, abzuheben. Und so kann es passieren, dass deutlich höhere Beträge vom Konto abgehen, als das sonst üblich war, ohne dass der Person das jetzt so wirklich bewusst ist.
Und es entstehen auch Situationen, in denen Angehörige beschuldigt werden zu stehlen, also selbst die Bedrohung sind.
Der Überblick geht ja mit einer Demenzerkrankung auch durchaus verloren. Und gerade das Thema Geld ist ja etwas, was auch sehr mit Sicherheit in Verbindung steht. Also wenn ich mein Portemonnaie in der Tasche habe, dann geht's mir gut, weil dann habe ich ein gewisses Geld und kann mir davon was zu essen kaufen oder was Schönes kaufen. Und das gibt mir Sicherheit. Wenn mein Portemonnaie weg ist, dann bin ich aufgeregt, ja, weil dann fehlt mir die Sicherheit. Und diese Aufregung entsteht und der logische Rückschluss ist bei Menschen mit Demenz, kann ein anderer sein. Also die Logik ist dann eine andere. Manchmal werden dann auch Angehörige beschuldigt, du hast mir mein Portemonnaie genommen, weil nur du Zugang zu meiner Wohnung hast. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial.
Auch hier gilt, was Laura May vorher in der Sendung schon sagte. Ruhe bewahren, Gefühle spiegeln, nicht auf sich beziehen. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber in die Diskussion gehen oder zeigen, wie erschüttert man über diese Anschuldigung ist, bringt nichts. Wenn man beobachtet, dass vermehrt Geld abgehoben wird, ist das auch ein Balanceakt mit, nehmen wir mal weiter das Beispiel, dem Elternteil zu sprechen. Wie kann ich ihn oder sie schützen, ohne übergriffig zu sein?
Da ist auch viel Fingerspitzengefühl gefragt. Und wir versuchen auch immer so ein bisschen zu erklären, nicht zu sehr Druck auszuüben und die Eltern mit Vorwürfen zu konfrontieren, sondern versuchen, ganz nahbar zu sein. Also natürlich ist vorsichtig anzusprechen. Oft berichten dann Kinder auch, ja, also wenn ich es anspreche, dann ist meine Mutter eigentlich auch ganz einsichtig und ist vielleicht auch einverstanden oder beteuert auch, das mache ich auch nicht mehr und Kind, du hast ja recht und ich habe ja viel zu viel Geld abgehoben. Aber leider kann man sich auf diese Zusagen dann nicht mehr unbedingt auch zwingend verlassen, weil auch das wird möglicherweise wieder vergessen und am nächsten Tag entsteht bei der Mutter erneut wieder der Gedanke, ach Mensch, ich muss aber mal wieder zur Bank meine 500 Euro abheben. Und das ist natürlich ein Teufelskreis.
Darüber immer wieder zu sprechen und dennoch die Beziehung zu halten, das ist wirklich eine Herausforderung.
Es kann ein sehr situatives Agieren, Reagieren sein, sehr darauf bedacht auf die Stimmung, wie weit und direkt kann ich mich vorwagen oder muss ich auch Umwege gehen und sagen, vielleicht auch so eine Geschichte, ne, du Mama, ne, meine beste Freundin Christine, die du auch kennst, die hat mir letztens erzählt, die ist dann einem Trickbetrug aufgesessen, ne, und vielleicht sollten wir jetzt auch mal überlegen, wo wir Sicherheiten einbauen können, dass uns oder dir nicht was passiert. Also wie kann ich auch Erklärungen abgeben, wo ich vermute, dass meine Mutter oder mein Vater mit einer Demenz noch verstehen und annehmen kann.
Zu Trickbetrug kommen wir tatsächlich gleich und sprechen darüber mit zwei sehr engagierten Polizeibeamtinnen. Aber zunächst mal zu Sorgen von Angehörigen, die weiter entfernt wohnen und die befürchten oder auch beobachten, dass andere Menschen, die näher dran sind, großen Einfluss auf den Angehörigen mit Demenz haben. Das ist auch Thema am Alzheimer-Telefon.
Meine Mutter, mein Vater verändert sich und da ist eine Person vor Ort, die sich da so zunehmend die Nähe sucht und die Tochter oder der Sohn sind sich gar nicht so sicher, ob diese Person wirklich im Interesse der Mutter handelt oder nicht da doch auch so ein Eigeninteresse ist. Und Menschen mit Demenz sind an der Stelle auch beeinflussbar. Und wenn ich jemanden häufig sehe und der besucht mich und der bringt mir immer schönen Kuchen mit und erzählt mir was Nettes und macht mit mir einen Ausflug und ne, dass ich dem dann 100 Euro gebe oder ein Schmuckstück schenke oder sowas. Ja, also da klingeln dann natürlich manchmal schon die Alarmglocken.
Auch hier wieder ist es ein Spagat, ins Gespräch zu gehen.
Es ist, glaube ich, immer wichtig, im Kontakt zu sein, ob telefonisch und aber auch immer wieder direkt und persönlich. Und vielleicht auch, wenn man wirklich den Eindruck hat, da ist vielleicht sogar eine gewisse kriminelle Energie dahinter, die Mutter mal zu sich zu holen, um wirklich da auch mal so einen Abstand reinzukriegen oder vielleicht sogar auch mal sich bei der Polizei zu erkundigen, ob da irgendwie was bekannt ist und ob die noch einen Tipp oder einen Rat haben. Das ist schwierig und das muss man manchmal auch ein Stück weit aushalten, weil solange die demenzerkrankte Person ja noch eine gewisse Eigenständigkeit hat und für sich sprechen kann und will, gilt es, das natürlich auch zu berücksichtigen, gleichwohl zu gucken, wie kann man sie bestmöglich beschützen.
Frau Kahannes ist Kriminalbeamtin am Hamburger Landeskriminalamt. Sie ist in der Kriminalprävention tätig, unter anderem im Bereich des Telefonbetrugs zum Nachteil älterer Menschen. So heißt es genau.
Gerade bei der Vermögens- und Eigentumskriminalität ist es so, dass gerade ältere Menschen und aus Sicht der Täter möglichst alte Menschen die potenziellen Opfer sind, weil die Täter und Täterinnen natürlich auch die Gegebenheiten des hohen Alters gnadenlos und auf perfide Art und Weise ausnutzen. Und beim Telefonbetrug ist es halt so, dass die Menschen, und ich will es mal ganz kurz beschreiben, einfach angerufen werden über das Festnetz in der Regel und über ein Gespräch dazu gebracht werden, es glaubt ja immer keiner, aber es passiert wirklich, dazu gebracht werden, ihr gesamtes Vermögen, was sie haben und was sie dinglich übergeben können, heißt Bargeld, Gold und andere Wertgegenstände wie Schmuck, zusammenraffen, zusammenpacken in eine Kiste, in eine Tüte, wie auch immer, und dieses an eine ihnen völlig fremde Person übergeben. Und dann ist es weg.
Es ist immer wieder schwer zu glauben, dass das funktioniert, aber es ist so. Die erbeuteten Summen sind immens hoch.
Die rufen eine Telefonnummer nach der anderen an, bis das halt klappt. Das ist der eine Grund. Sie sind sehr gut geschult, sind sehr professionell. Und der andere Grund ist natürlich die Gegebenheiten des Alterns. Wenn die Anfänge einer Demenz hinzukommen, dann wird es wirklich gefährlich. Und das nutzen die Täter aus.
Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon einmal vom Enkeltrick gehört. Frau Hannes sagt, dass diese Variante des Telefonbetrugs ziemlich veraltet ist. Zwei aktuelle Varianten wollen wir Ihnen vorstellen, sogenannte Schockanrufe, bei denen die Menschen innerhalb von Sekunden in einen richtigen Schockzustand versetzt werden.
Nämlich indem eine jammernde, weinende, teilweise schreiende Stimme, die man als Tochter oder als Sohn erkennen muss, weil man mit Mama oder Papa angesprochen wird, davon berichtet am Telefon, dass man einen tödlichen Unfall verursacht habe, der gerade passiert ist. Die Polizei sei vor Ort oder man sei schon bei der Staatsanwaltschaft. Dieser tödliche Unfall, meistens soll eine Frau überfahren worden sein, man sei selber schuld gewesen und die Frau sei zum Beispiel auch schwanger gewesen, das Kind ist im Bauch verstorben oder die Frau sei Mutter von zwei kleinen Kindern gewesen, die jetzt Waisen sind und man würde deshalb jetzt nun bei der Polizei sein. Dann wird übergeben an einen anderen Sprecher am Telefon, das ist ein angeblicher Polizeibeamter oder auch Staatsanwalt. Und der erzählt einem dann etwas davon, dass die Tochter oder der Sohn, die diesen Unfall verursacht hätten, dass sie nun in Untersuchungshaft müssen. Eigentlich, weil aufgrund der Schwere der Tat, fahrlässige Tötung. Und man könne nun seine Tochter, seinen Sohn aber retten vor der Untersuchungshaft und eine Kaution bezahlen.
Manchmal wird angeboten, dass man das Geld auch beim Amtsgericht abgeben könne.
Und dann denkt man natürlich, also das kann ja nur richtig sein. Dann sind das hier Polizeibeamte am Telefon und ich zahle mein Geld ja beim Amtsgericht ein, also kriege ich diese Kautionen auch zurück. Erstens muss man wissen, solche Art von Kautionszahlungen gibt es gar nicht in Deutschland. Das kennen wir nur aus amerikanischen Serien. Das haben wir gar nicht in Deutschland.
Und zweitens, Sie ahnen es ist auch nur ein Trick. Wenn das Betrugsopfer am Amtsgericht ankommt, wird er oder sie vor der Tür begrüßt. Drinnen sei der Ehemann der überfahrenen Frau und wäre verzweifelt. Davor wolle man sie schützen und ihnen ermöglichen, das Geld auch vor dem Gebäude abzugeben. Und weg ist es. Eine weitere Variante ist etwas komplizierter.
Da ruft auch in der Regel ein angeblicher Polizeibeamter an und sie erzählt etwas von einer Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft umgegangen ist und die auch gefährlich ist. Sie haben teilweise Messer dabei, wird gesagt. Man habe nun von der Polizei ein großes Ermittlungsverfahren eröffnet und siehe da, man habe auch Teile der Bande festgenommen. Und man habe nun bei diesem einen Teil, den man festgenommen hat, eine Liste festgestellt und auf der Liste, ach oje, steht dann der Name des nun Angerufenen. Und man vermutet nun, dass der andere Teil der Einbrecherbande, den man ja nicht bekommen hat, dass der nun auch bei dem Angerufenen oder der Angerufenen in den nächsten Tagen auch einsteigen will und alles klauen will. Und nun solle man doch sein gesamtes Vermögen sichern und der Polizei übergeben.
Wenn man erwidert, dass das eigene Geld auf der Bank und damit sicher ist, wird geantwortet, dass auch Bankangestellte involviert sind und man deshalb das gesamte Geld dringend von der Bank holen, die Wertgegenstände aus dem Schließfach und dann alles einem Polizeibeamten in Zivil übergeben müsse, um das Vermögen zu retten. Auch hier wieder. Man kann es kaum glauben, dass das funktioniert. Aber wenn man hört, dass unter anderem der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer, der ehemalige Justizminister von Niedersachsen, auf einen Schockanruf reingefallen ist, kann man sich vielleicht vorstellen, wie professionell die Täter und Täterinnen vorgehen. Für Scham, wenn man Opfer wurde, gibt es also keinen Grund. Hier möchte ich Claudia Wulff mit in die Sendung holen. Sie ist seit 31 Jahren Polizeibeamtin in Hamburg und war unter anderem 6 Jahre Stadtteilpolizistin. Seit 2,5 Jahren ist sie Fachlehrerin an der Akademie der Polizei Hamburg und unterrichtet dort unter anderem zum Thema Herausforderung Demenz. Es kann entscheidend sein, wie man mit Menschen mit Demenz nach einer Tat spricht.
Was ich total wichtig auch finde, ist wirklich, ja, die Betroffenen emotional zu schützen. Also es gilt sowohl für Angehörige als auch für die Polizei. Also dass man die Gefühle, die so eine Tat ausgelöst hat, dass man die ernst nimmt. Also die Fakten natürlich auch ernst nimmt und auch weitergibt, aber die letztendlich erstmal zweitrangig sind. Weil Menschen mit Demenz erinnern sich ganz häufig eben nicht mehr an die Inhalte eines zum Beispiel Telefonats oder auch vielleicht an das Aussehen einer Person, die möglicherweise vor der Tür stand oder sogar in der Wohnung waren, aber sehr wohl an das Gefühl, dass diese Situation ausgelöst hat. Sie haben Angst empfunden, sie waren verunsichert. Es ist ja häufig auch mit Scham verbunden und daran sollte man tatsächlich auch anknüpfen, sowohl als Angehöriger als auch Polizist oder Polizistin. Also immer versuchen, die emotionale Ebene vor die Sachebene zu stellen. Es ist eben unheimlich wichtig, diese Schamspirale, in der viele Geschädigte, Betroffene stecken, dass man die durchbricht, weil die ganz häufig wirklich so ein ganz hohes Schuldbewusstsein auch haben. Wie konnte ich so dumm sein? Wie konnte ich diesen Betrüger in meine Wohnung lassen? Wie konnte ich Geld übergeben? Dass man dann wirklich sagt, ja, das passiert nicht nur dir, das passiert nicht nur ihnen, das passiert ganz vielen Menschen. Und die Täter sind eben sehr, sehr geschickt und auch hochprofessionell. Also ganz wichtiger Merksatz in diesem Zusammenhang ist tatsächlich, dass wir entlasten statt belehren, also weil häufig ja Schuldgefühle auch das Schweigen verstärken. Also ein sehr geduldiges, respektvolles und wertschätzendes Auftreten ist dann sehr wichtig, weil Menschen mit Demenz sehr, sehr genau auch die Haltung ihres Gegenübers auch spüren und immer wieder auch die Gefühle spiegeln, dass man merkt, dass sich da jemand sorgt.
Übrigens macht eine mögliche neurologische Störung es tatsächlich schwer, Stimmen zu erkennen. Das ist die auditive Agnosie.
Die Stimmen können da nicht richtig zugeordnet werden. Das heißt also, man muss sich das so vorstellen, dass das Sinnesorgan, das Ohr, durchaus funktioniert, aber die Auswertung nicht mehr funktioniert. Und dann kommt es eben zustande, dass man die Stimme der Tochter zum Beispiel, die vorgegeben wird, eben nicht mehr richtig differenzieren und zuordnen kann. Und hinzu kommt tatsächlich auch noch, dass es durchaus Menschen mit Demenz gibt, die auch ihre eigenen Fähigkeiten auch nicht mehr richtig einschätzen können. Also können dann eben entsprechende Fähigkeiten nicht mehr richtig einschätzen und mit der Realität auch abgleichen. Und die sind natürlich dann besonders anfällig auch für Trickbetrug, da sie eben die Gefahren und auch die Risiken ihres Zustandes nicht erkennen und ihnen letztendlich auch das Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit fehlt. Ne?
Noch ein paar Vorschläge der erfahrenen Polizistinnen möchte ich zusammenfassen, um sie für ein Gespräch mit ihrem An- und Zugehörigen vorzubereiten. Sie können solche Taten nie hundertprozentig ausschließen, aber präventive Gespräche immer wieder können doch einiges verhindern. Hier die Tipps. Ein Codewort verabreden, das dann auch neben dem Telefon steht oder klebt und das nur die nächsten Bezugspersonen kennen. Auflegen, auch wenn das unhöflich erscheint. Es ist wichtig, immer wieder nachdrücklich anzusprechen, dass man niemals Geld, Schmuckstücke und so weiter an fremde Personen übergeben darf. Die Polizei wird niemals danach fragen. Oftmals tun die Schockanruferinnen und Anrufer so, als wählten sie zur Beruhigung selbst die 110 und würden dann verbinden. Das ist Betrug. Wählen Sie selbst die 110. Die Polizei hat eine gute Beratungsseite online, auf der man auch Aufsteller für den Telefontisch und Infomaterialien bestellen kann. Ich habe das direkt getan und sie bei den älteren Menschen in meiner Nachbarschaft verteilt. Vielleicht mögen Sie das ja auch tun. Den Link finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Und wenn eine solche Tat passiert ist, bleiben Sie dran und kümmern Sie sich weiterhin um das Opfer.
Es ist eben wirklich so, dass die Betroffenen nach so einer Tat so verunsichert sind, sich auch zurückziehen. Und dann ist es umso wichtiger, dass sie um Anlaufstellen auch wissen. Ne? Dass sie wissen, es gibt Beratungsstellen, es gibt die Polizei und die können stabilisieren. Ne? Und man darf auf gar keinen Fall, das finde ich wichtig, die betroffenen Geschädigten eben in ihrer Unsicherheit alleine lassen. Deswegen finde ich es eben auch umso wichtiger, dass man Vertrauenspersonen, Angehörige, Nachbarn aktiv mit in die Nachsorge einbezieht, weil die können manchmal auch tatsächlich Erinnerungsanker liefern, die können stabilisieren, die können auch manchmal Erinnerungen ergänzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, damit die Betroffenen sich eben nicht zurückziehen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein bisschen für dieses schwierige Thema sensibilisieren und ein paar erste Impulse und Hinweise geben konnten. In den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de finden Sie einige weiterführende Informationen. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Zusammen Zukunft gestalten. So lautet das Motto des diesjährigen Kongresses der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, der vom 15. bis 16. Oktober 2026 in der Messe Magdeburg stattfindet. Alle 2 Jahre organisiert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft einen bundesweiten Kongress, zu dem Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen, haupt- und ehrenamtlich Tätige aus den Bereichen Beratung, Betreuung, Pflege und Therapie sowie alle am Thema Interessierten herzlich eingeladen sind. Dabei geht es um Themen wie Therapie und Versorgung, Demenz im jüngeren Alter, frontotemporale Demenz, digitale Technik, Konzepte für Pflegeheim und ländlichen Raum, Delir und vieles mehr. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Und vielleicht mögen Sie ja auch bei der Live-Aufzeichnung einer neuen Folge des Demenz-Podcasts vor Ort beim Kongress im Publikum dabei sein. Weitere Kongressinfos und Anmeldungen unter www.demenz-kongress.de.